ARD Sounds.
Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
In Sachsen-Anhalt wird gewählt. Es könnte ein politisches Erdbeben geben. Die AfD hat in Umfragen über 40% erreicht und könnte, je nachdem, wie die anderen Parteien abschneiden, sogar erstmals allein regieren. Das wäre historisch. Noch nie war die AfD an einer Regierung beteiligt. Willkommen zu Politik und Hintergrund. Am Mikrofon ist Ina Kraus. Und über die Wahl in Sachsen-Anhalt spreche ich mit Ingo Lierheimer, Leiter der Politikredaktion im Bayerischen Rundfunk. Hallo Ingo.
Hallo Ina.
In den letzten Wochen waren vermutlich mehr Journalistinnen und Journalisten in Sachsen-Anhalt als irgendwann in den vergangenen 30 Jahren zusammengenommen. Auch das internationale Interesse ist groß an dieser Wahl. Was macht diese Wahl so bedeutsam?
Das, was du schon angerissen hast, dass die AfD zum ersten Mal tatsächlich in Reichweite einer Regierungsbeteiligung oder einer Alleinregierung wäre. Und das wäre eben das erste Mal seit Ende des Dritten Reichs, dass es die Möglichkeit gibt, dass eine rechtsextreme Partei wirklich Regierungsverantwortung übernehmen könnte. Das Besondere ist, dass es in Deutschland passieren würde. Wir haben international in Europa betrachtet natürlich schon seit Jahren einen Rechtsruck in ganz Europa. Aber in Deutschland auch eine besondere Situation, weil anders als zum Beispiel in Frankreich oder auch den Niederlanden, Großbritannien, Italien, ist die AfD keine Partei, die sich bisher einhegen lässt, in Anführungsstrichen Moderator wird, sondern sie bleibt auf ihrem rechtsextremen Kurs und radikalisiert sich sogar noch weiter.
Der AfD-Landesverband in Sachsen-Anhalt wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Wie ist denn dieser Landesverband einzuschätzen? Was macht ihn zum Verfassungsfeind?
Mit einer Formel: völkisch-nationalistisch. Das ist der Punkt, den der Landesverfassungsschutz auch natürlich als erstes anführt, dass die AfD sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Und ich kann vielleicht ein, zwei Beispiele anführen, die das untermauern, auch aus dem Wahlprogramm, dem sogenannten Regierungsprogramm der AfD. Da steht zum Beispiel drin, dass Kinder von Geflüchteten in eigenen Klassen unterrichtet werden sollen, dauerhaft unterrichtet werden sollen. Es ist der Begriff der Remigration, an den wir uns schon gewöhnt haben. Damit gemeint die massenhafte Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund oder auch zum Beispiel der Punkt, die Inklusion abzuschaffen. Das sind drei Punkte, die gegen Artikel 1, gegen Artikel 3 des Grundgesetzes verstoßen und zu denen es auch schon Urteile des Europäischen Gerichtshofs gibt, die ganz klar sagen, das geht nicht, das ist menschenrechtswidrig.
Migration ist das Wahlkampfthema Nummer 1 in Sachsen-Anhalt gewesen. Und Menschen mit einer Migrationsbiografie, die sind stark verunsichert vor dieser Wahl. Ich habe mit Undra Dressler gesprochen, der Geschäftsführerin von LAMSA e.V. Das ist der Landesverband der Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt. Und habe sie gefragt, wie sie die Stimmung der Migrantinnen und Migranten im Land wahrnimmt.
Die Stimmung würde ich gemischt beschreiben. Ich treffe auch sehr, sehr viele Mitglieder, die große Angst haben und konkrete Pläne haben, Sachsen-Anhalt zu verlassen, aufgrund der aktuellen Stimmung, aufgrund der rassistischen Vorfälle in den letzten Jahren, die auch extrem zunimmt. Und es gibt natürlich auch sehr viele Mitglieder, die sagen, ich werde erstmal die Landtagswahl und das Ergebnis abwarten. Dann werde ich für mich und für meine Familie erst eine Entscheidung treffen, ob ich in Sachsen-Anhalt bleibe oder nicht, ob ich hier eine Zukunft sehe oder nicht. Dann wiederum gibt es auch viele Mitglieder bei uns, die sagen, erst jetzt recht, ich bleibe, wir bleiben hier, wir erheben unsere Stimme, wir werden jetzt aktiv, ich tue alles, was in meinen Möglichkeiten steht. Daher würde ich beschreiben, die Stimmung ist sehr gemischt und sehr unterschiedlich.
Aber trotzdem vereint alle eine große Verunsicherung.
Ja, also überwiegend kann ich die Stimmung auch tatsächlich auch so festhalten, dass Angst, Verunsicherung herrscht. Ja, und es ist wirklich sehr, sehr viel. Ich bekomme jeden Tag Anrufe und mich hat vor kurzem auch ein Familienvater gefragt, wie würdest du die Lage einschätzen? Wie wird die Landtagswahl ausgehen? Soll ich wegziehen? Soll ich hier bleiben? Wie würdest du sozusagen aus deiner persönlichen Erfahrung die Situation einschätzen? Das ist natürlich auch eine sehr schwierige Frage. Das würde ich auch für niemanden natürlich beantworten. Jeder muss die Lage und die Situation für sich einschätzen. Aber das zeigt mir auch umso mehr, wie es dem Einzelnen geht. Ja, also es geht Für die Menschen mit Migrationsgeschichte geht es bei dieser Wahl gar nicht um ein Wahlergebnis, um bestimmte Parteien oder bestimmte Konstellationen von Parteien, sondern es geht um ihre Existenz und um ihre Sicherheit, um ihre Zukunft in unserem Land.
Ist denn durch den hohen Zuspruch, den die AfD jetzt in Umfragen schon vor der Wahl erzielt hat, ist denn da die Situation auch im Alltag für die Menschen mit Migrationsgeschichte, hat die sich verändert? Also Sie haben angesprochen, es gebe mehr Übergriffe.
Ja, also wir als Landesnetzwerk stellen seit Jahren eine rasante Anstieg der rassistischen Vorfälle, Angriffe und Beleidigungen und Bedrohungen. Das heißt, also in Sachsen-Anhalt nimmt seit Jahren Alltagsrassismus erheblich zu. Das ist nicht nur seit gestern, das ist nicht nur in Zusammenhang mit der Landtagswahl, das geht schon auch seit einigen Jahren, das ist unsere Erfahrung. Aber vor allem nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt, da können wir bisher auch eine Zäsur feststellen. Seitdem steigen die Fälle extrem, also regelrecht explodiert, ja, das kann man sagen. Also die Stimmung wird immer aufgeheizter. Jetzt natürlich auch in der heißen Phase des Wahlkampfs ist sehr, sehr schwierig, weil egal wo man hinsieht, ob man Radio hört oder Fernsehen sieht oder mit Freunden unterhält oder auf der Straße mit der Nachbarschaft, und es geht um die Landtagswahl, es geht vor allem um das Thema Migration. Ja, und das macht es wirklich nicht einfach für die Menschen und für ihren Alltag.
Das heißt, Migration wird großteils als Problem wahrgenommen oder Menschen mit Migrationshintergrund. Es geht ja nicht nur um das Abstrakte, sondern um die Menschen. Also das spürt man hautnah sozusagen.
Das ist richtig, genau. Also was politisch und medial diskutiert wird, das ist ja für die Menschen, die betroffen sind, ist es ja keine abstrakte Diskussion oder Diskurs. Die sind direkt betroffen. Und bei den Menschen mit Migrationsgeschichte geht es um ihre Existenz. Ja, also sie haben Angst und sie machen sich Sorgen um ihre eigene Sicherheit, um die Sicherheit ihrer Familie, um die Sicherheit ihrer Kinder. Und sie erleben tagtäglich Rassismus. Und wenn das immer mehr wird, und irgendwann findet man natürlich auch keinen Ausweg. Und deshalb verstehe ich auch total, dass so viele Menschen sich überlegen, Sachsen-Anhalt zu verlassen oder darüber nachzudenken. Wir haben 2025 bei unseren Mitgliedern eine Umfrage gemacht und das Ergebnis war erschreckend. Nämlich über 80% der Befragten haben angegeben, darüber nachzudenken, Sachsen-Anhalt zu verlassen. Ja, und das sind für uns alarmierende Zahlen. Wenn wir vorstellen, wie wichtig die Menschen mit Migrationsgeschichte für unsere Wirtschaft, für unser soziales Miteinander ist. Ja, wenn wir vorstellen, wir sind in bestimmten Bereichen wie zum Beispiel Medizin und Pflege auf ausländische Fachkräfte angewiesen. Ja, Sachsen-Anhalt ist das älteste Bundesland mit 48,2 Jahren. Bis 2040 werden uns hier 300.000 Menschen fehlen. Die Menschen kommen nicht irgendwo her und die können wir auch nicht backen. Ja, und daher ist es wirklich ein ernsthaftes Problem, dass wir auch ausländische Fachkräfte brauchen und nicht nur. Und wir als LAMSA machen auch sehr deutlich, wir wehren uns vehement dagegen, dass Menschen mit Migrationsgeschichte an ihre Nützlichkeit bewertet wird. Jeder Mensch ist wertvoll und die Menschenwürde ist nicht an bestimmten Bedingungen gebunden. Es geht hier um bedingungslose Menschenwürde. Und daher sagen wir immer wieder, machen wir deutlich, es geht nicht darum, wer nützlich ist, wer nicht nützlich ist. Jede trägt einen Beitrag für die Gesellschaft und jede ist wertvoll und jede ist wichtig.
Soweit Undra Dressler, Geschäftsführerin von LAMSA e.V., dem Verband der Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt. Im Studio ist weiter bei mir Ingo Lierheimer, Leiter der Politikredaktion im Bayerischen Rundfunk. Ingo, dass die AfD allein regieren könnte in Sachsen-Anhalt, ist ja bisher nur ein Szenario. Können wir mal die Optionen durchgehen? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sie tatsächlich diese Alleinregierung erreicht?
Das kommt ganz darauf an, wie vor allem die kleineren Parteien abschneiden werden. Und hier liegt das Augenmerk insbesondere auf den Grünen, die in den Umfragen um die 5%-Hürde taxiert wurden. Weil wenn neben CDU und Linke wenig andere Parteien in den Landtag einziehen, dann hat die AfD gemessen an ihren Umfragewerten eine höhere Wahrscheinlichkeit, überhaupt die Möglichkeit zu haben, alleine zu regieren. Spannend wird auch die Frage, ob das BSW in den Landtag einziehen kann, denn dann hätte die AfD sogar möglicherweise einen Kooperations- oder Koalitionspartner mit dem BSW. Wenn sie keine absolute Mehrheit bekommen kann, dann wird die Frage aber auch sehr spannend sein, was passiert dann? Dann wird mutmaßlich die CDU mit der Regierungsbildung beauftragt werden und dann wird sie aber wahrscheinlich auch nur in die Lage kommen, eine Minderheitskoalition stellen zu können und muss sich dann von der Linkspartei tolerieren lassen oder dulden lassen. Und das wird sicherlich in der CDU auch für Diskussionen sorgen, wie wir im Vorfeld schon gehört haben.
Also viele Fragen sind offen, vor allem das Wahlergebnis. Aber klar ist, die CDU gerät durch die Sachsen-Anhalt-Wahl in ganz besondere Bedrängnis, egal wie jetzt die Konstellation nach der Wahl sein wird. Denn sie hat ja das Problem, entweder muss sie sich von einer Linkspartei tolerieren lassen oder auch der Frage stellen, wie sie weiter mit einer sehr starken AfD umgeht. Wie nimmst du die CDU vor dieser Wahl wahr?
Tatsächlich ist das die Frage, die nach dieser Wahl und auch nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin, die in 2 Wochen stattfinden werden, die CDU beschäftigen wird. Zur AfD und einer Zusammenarbeit hat die Partei schon ganz klar gesagt und Friedrich Merz auch, die Brandmauer steht und wir werden da auch kein Jota davon abweichen. Es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, aber es gibt eben auch den Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der Linken. Das heißt, auch mit der Linken wird es keine formale Zusammenarbeit geben nach diesem Beschluss und man wird das einfach diskutieren müssen, ob das in Zukunft auch noch trägt oder ob man sich so durchlaviert und wie in Sachsen und in Thüringen, auch in Sachsen-Anhalt, sich von der Linkspartei dann dulden lässt, von Fall zu Fall einfach eine Zusammenarbeit im Landtag dann auch hinnimmt. Das sorgt in der Partei für Diskussionen und ich glaube, die CDU steht da schon vor einer Zerreißprobe, denn sie muss ihren Kurs einfach klarer definieren, wo will sie hin und was will sie in Zukunft auch und als Hintergrund vielleicht noch ganz interessant, genau das will die AfD ja. Sie will die CDU letztlich zerstören und zielt natürlich mit ihrer Politik genau darauf hin, dass sie die CDU da in die Enge treibt.
Sie schafft es ja, eine Erzählung durchzusetzen und damit Erfolg zu haben, quasi, dass das Land am Abgrund steht, dass es eine radikale Veränderung brauche, um das Land wieder international voranzubringen. Das verfängt bei ihren Wählern und ihren Anhängern. Und wenn man jetzt die CDU anschaut und vor allem Bundeskanzler Merz mit seinen historisch schlechten Beliebtheitswerten, dann scheint es der Union vor allem nicht zu gelingen, dieser Erzählung etwas entgegenzusetzen. Was macht die CDU falsch?
Also die CDU tut sich sehr schwer, wie die anderen Parteien auch, gegen die Parolen der AfD anzukommen. Die Parolen, die du schon gerade angesprochen hast, dass der Zustand des Landes einfach verheerend sei und man sich quasi auch, so Sprüche der AfD, das Land wieder zurückholen möchte, ohne zu sagen, ob es früher wirklich tatsächlich besser war. Das verfängt und interessant dabei ist, dass es sich entkoppelt hat von der Realität. Die Menschen in Sachsen-Anhalt sind nach Umfragen zu 90% mit ihrer Situation im Land zufrieden bis sogar sehr zufrieden, aber nur 17% trauen der Zukunft des Landes etwas zu. Also das ist eine enorme Schere, die da auseinandergeht und es ist, glaube ich, insgesamt sehr schwer dagegen anzugehen. Trotzdem muss man auch sagen, sind natürlich auch viele sachliche und fachliche Fehler bei den anderen Parteien auch passiert. Auch dahingehend, dass die Kommunikation entsprechend auch gerade gegenüber der AfD einfach viel zu schwach war. Auch die AfD ist in den sozialen Medien omnipräsent und sie hat es seit Jahren vorbereitet und ist da sehr stark. Die anderen Parteien nicht entsprechend. Und es ist auch insgesamt einfach eine schwache Kommunikation der anderen Parteien, auch in Sachsen-Anhalt, der Bundesregierung auch gewesen, die für ihren Reformkurs dort nicht geworben hat, wohl wissend, dass sie dann vielleicht auch noch mehr Widerspruch bekommen hätten. Also da kommt vieles zusammen und vieles verfängt einfach, was die AfD letztlich an Parolen dann auch übers Land gestreut hat. Einfache Antworten auf komplexe Fragen, die aber so nicht funktionieren.
Ja, und auch eine mangelnde Präsenz eigentlich auch des Bundeskanzlers in diesem Wahlkampf. Also Sommerpause hin und her. Aber dann in der letzten Woche wurde er geradezu vom Landesverband der CDU versteckt vor den Bürgern. Also es gibt auch nicht so einen direkten Draht zu den Bürgern in Sachsen-Anhalt.
Das war eine bewusste Entscheidung des Landesverbands in Sachsen-Anhalt, der CDU, zu sagen, wir wollen Friedrich Merz, wir wollen aber auch andere Bundespolitiker aus diesem Wahlkampf heraushalten, weil wir spüren, dass es dann einfach noch mehr Gegenwind gibt und wir noch mehr Probleme im Wahlkampf bekommen werden.
Viele sagen ja, die AfD soll doch mal machen. Vielleicht entzaubert sie sich auch ganz schnell, weil viele auch ihrer Wahlkampfversprechen gar nicht umsetzbar sind. Wie resilient ist denn unsere Demokratie?
Sie soll mal machen, heißt aber trotzdem, sie würde 5 Jahre Regierungsverantwortung haben und da natürlich Entscheidungen treffen können, die die Gesellschaft schon verändern. Und das sind natürlich Punkte, die vielleicht auch nicht mehr so schnell rückgängig gemacht werden können. Ein paar haben wir schon angesprochen, aber ich nehme mal einen heraus. Wenn man einen Verein oder Vereine zur Demokratieförderung schließt, ihnen den Geldhahn abdreht, dann werden die nicht übermorgen wieder entstehen. Die sind aber wichtig für die Gesellschaft und natürlich entsteht auch ein Druck auf ganze Gesellschaftsschichten. Die Migranten sind auch schon angesprochen, aber auch andere Minderheiten, Kulturschaffende, Medien natürlich, Journalistinnen und Journalisten sind im Visier der AfD, sie will den Rundfunkstaatsvertrag kündigen. Also die Demokratie ist insgesamt widerstandsfähig, aber trotzdem, sie bleibt und sie muss angreifbar bleiben, sonst wäre sie keine Demokratie und da kann die AfD schon auch viel Schaden anrichten mit den Plänen, die sie verfolgt.
Danke an Ingo Lierheimer, Leiter der Politikredaktion im Bayerischen Rundfunk. Danke für dieses Gespräch.
Gerne.
Wer sich noch mehr für die Debatte um die Brandmauer der CDU zur AfD interessiert, wir haben eine ganze Staffel unseres Podcasts Die Entscheidung dazu recherchiert. Die Entscheidung fällt die Brandmauer, zu finden in ARD Sounds. Die Wahl in Sachsen-Anhalt wird nicht nur in Deutschland, sondern wie gesagt auch international beobachtet. Offenbar auch in Moskau. Putin sagte über Bundeskanzler Friedrich Merz, nachdem die Bundesregierung klar Russland für den Drohnenanschlag auf dem Leipziger Flughafen verantwortlich gemacht hat, Folgendes.
Ich denke, das liegt vor allem an der innenpolitischen Lage. Der Kanzler befindet sich in einer schwierigen Position. Er genießt nicht das Vertrauen seiner Bürger. Und es ist klar, warum. Er schützt nationale Interessen nicht, sondern verscherbelt sie.
Putin bestreitet außerdem, für den Angriff verantwortlich zu sein. Anfang August war auf dem Leipziger Flughafen eine mit Sprengstoff beladene Drohne zwischen ukrainischen Frachtmaschinen entdeckt und entschärft worden. Jetzt haben Ermittler die mutmaßlichen Täter identifiziert und die Bundesregierung beschuldigt, die russische Regierung den Anschlag in Auftrag gegeben zu haben. Droht nun eine weitere Eskalation des deutsch-russischen Verhältnisses? Darüber habe ich mit Stefan Meister gesprochen. Er ist Experte für Osteuropa und insbesondere Russland bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich grüße Sie.
Hallo.
Es erstaunt ja schon, dass sich Putin mit dem Wahlkampf in Deutschland beschäftigt und den schlechten Umfrageergebnissen für Bundeskanzler Merz. Wie lässt sich denn sein Interesse an deutscher Innenpolitik erklären?
Ja, Deutschland ist das wichtigste Land in der Europäischen Union, ist als große Wirtschaftsmacht, als ein Land mit einer hohen Bevölkerung. Es ist ganz zentral für den Zusammenhalt und das Funktionieren der Europäischen Union. Das ist eine Institution, die Moskau schwächen will. Und es ist im Prinzip der zentrale Einzelunterstützer der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland geworden. In der Hinsicht ist es ganz zentral, Deutschland zu schwächen, die Bundesregierung zu unterminieren, die deutsche Gesellschaft auch zu spalten und deswegen auch so viel Aufmerksamkeit in Moskau auf die Wahlen in Sachsen-Anhalt, auf diese anstehende Wahl, wo, glaube ich, noch nie so viel Einflussnahme auf eine lokale Wahl stattgefunden hat wie in diesem Fall durch Russland.
Wie würden Sie denn im Moment das deutsch-russische Verhältnis beschreiben? Auf welchem Stand sind wir?
Ich würde sagen, wir sind erneut auf einem Tiefstand seit dem Ende des Kalten Krieges in den deutsch-russischen Beziehungen. Es gibt praktisch kaum noch Beziehungen über ganz einfache diplomatische Kontakte hinaus. Fast alles, was jetzt Kulturbeziehungen, Bildung, aber auch im Wirtschaftsbereich betrifft, ist auf ein Minimum heruntergefahren worden. Und man muss tatsächlich sagen, Moskau definiert Deutschland als Gegner. Und es befindet sich auch im Krieg mit europäischen Staaten, so formuliert man das in Moskau, auch um die Frage der Zukunft der europäischen Sicherheit, der Ukraine und Russlands Rolle in Europa. Und da ist Deutschland einer der zentralen Gegner für Moskau.
Wenn Russland sich im Krieg mit europäischen Staaten und auch mit Deutschland befindet, nach eigener Darstellung, halten Sie dann die Reaktion der deutschen Regierung auf den Anschlag in Leipzig für angemessen? Das russische Haus zu schließen, eine konsularische Vertretung zu schließen, ist das die angemessene Antwort?
Sagen wir mal so, es bewegt sich in eine Richtung der Realität, in der wir sind, in den Beziehungen sich annähert. Und es ist im Prinzip schon ein Paradigmenwechsel, würde ich sagen, durch die Bundesregierung, dass man sehr, sehr schnell Russland als den Verursacher dieses gescheiterten Anschlags benennt, auch offiziell und öffentlich benennt, und dass man eben mehr Maßnahmen ergreift, als Diplomaten auszuweisen, und sich eben auch im EU-Kontext zum Beispiel für stärkere Sanktionen einsetzt und auch die Frage des Artikel 4, also Einberufung der NATO-Mitglieder unterhalb Artikel 5 für Konsultation offen hält. Also das wird Putin natürlich nicht beeindrucken, aber die deutsche Politik, die ja immer sehr, sehr langsam in Reaktionen auf externe Angriffe, auf hybride Kriegsführung ist, die bewegt sich sozusagen in eine Richtung, wo man doch adäquater darauf reagiert.
Es gibt ja aber auch kritische Stimmen, die sagen, Deutschland würde zu wenig und zu harmlos, zu vorsichtig reagieren. Also Stichwort die russische Schattenflotte in der Ostsee würde nicht tangiert von diesen Maßnahmen, also jetzt die Schließung russisches Haus etc. Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, da fehlt noch der entscheidende Schritt?
Naja, dieses Argument ist ja, dass man sich bestimmte Schritte noch offen hält, um dann, wenn weiter eskaliert wird von russischer Seite, diese Maßnahmen ziehen zu können. Sonst hat man da nicht mehr viel, was man tun kann. Vieles, was jetzt gerade Sanktionen betrifft, kann man halt nicht alleine machen. Ja, da braucht man sozusagen dann den EU-Rahmen. Das dauert, das braucht Konsultation. Mein Kritikpunkt wäre eher, dass man über viele Jahre diese russische hybride Kriegsführung, Einflussnahme, Desinformationskampagnen politisch vollkommen unterschätzt hat in Deutschland, die Behörden, die Institutionen und auch die Gesellschaft nicht darauf vorbereitet hat. Und dass man jetzt sieht, in was für einer schwierigen Situation man ist und versucht, da im Prinzip gleichzuziehen, um darauf reagieren zu können. Aber man hat einfach viele Jahre verloren. Und das ist ein politisches Versagen auch verschiedener Bundesregierungen gewesen.
Wie würden Sie denn diese Einflussnahme bzw. auch diese hybride Kriegsführung beschreiben? Also wie aktiv ist denn zum Beispiel der russische Geheimdienst in Deutschland?
Ja, da Deutschland eben eines der Hauptziele, wenn nicht das Hauptziel russischer Einflussnahme ist in Europa, haben wir eben eine ganze Bandbreite von Aktivitäten. Das betrifft sowohl Geheimdienstaktivitäten als auch eben Angriffe auf Infrastruktur, Einflussnahme auf den Informationsraum. Das betrifft nicht nur Wahlen, das geht über Wahlen hinaus. Und das geht bis zu Mordanschlägen auch auf Personen, wie jetzt wichtige Manager von Rüstungsunternehmen. Also es gibt im Prinzip keine roten Linien mehr für Russland, was es in europäischen Ländern wie Deutschland tut, bis zur Tötung oder zur versuchten Tötung zumindest von Personen. Und das, was wir jetzt in Leipzig gesehen haben, ist ja eine neue Eskalationsstufe. Also man versucht im Prinzip mit Munition bestückten Drohnen Flugzeuge in die Luft zu sprengen. Das kann ja auch viele Opfer mit sich bringen. Also es gibt hier überhaupt keine roten Linien mehr für die Russen. Seite.
Wie sehr steht aber Putin denn derzeit innenpolitisch auch unter Druck? Also die Duma-Wahl steht bevor, Oppositionsparteien werden nicht zur Wahl zugelassen, wenn sie zum Beispiel den Krieg in Frage stellen. Wie stark ist Putin denn wirklich im fünften Kriegsjahr?
Vielleicht zwei Punkte dazu. Also einerseits haben wir eine Eskalationsspirale im Krieg zwischen Russland und der Ukraine mit diesen Angriffen auf Infrastruktur in Russland durch die Ukraine und umgedreht massive Angriffe auch auf zivile Infrastrukturen, Bevölkerung in der Ukraine. Und diese Eskalationsspirale sehen wir auch im hybriden Krieg, der gegen Europa und auch gegen Deutschland geführt wird. Und ich würde Leipzig sozusagen in diesem Kontext sehen, dass man eben diese Unterstützung für die Ukraine schwächen möchte. So, das ist, glaube ich, ein Aspekt. Und diese Spirale geht immer weiter, die eskaliert. Andererseits steht natürlich Putin gerade wegen der Angriffe der Ukraine auf zentrale strategische Infrastruktur, Öl, Gas, Ölraffinerien in Russland, steht er innenpolitisch unter Druck und der Krieg ist in Russland angekommen. Und das verunsichert natürlich die Bevölkerung und senkt die Zustimmungswerte für Putin und für die, sagen, Präsidentenpartei Einheitliches Russland. Also es wird schwerer werden, die vom Kreml beschlossenen Ergebnisse der Wahl tatsächlich durch die Wahl zu bekommen. Das heißt, man muss mehr manipulieren und man versucht im Prinzip alle Faktoren, die das beeinflussen, also negativ beeinflussen, wie eben jetzt das Verbot der Jabloko-Partei, ja, die sich als eine Anti-Kriegspartei auch versucht hat zu etablieren, die versucht man im Prinzip zu beschränken. Das heißt noch lange nicht, dass Putin in irgendeiner Hinsicht in Frage gestellt wird. Seine Umfrageraten sind weiterhin ziemlich hoch. Er hat einen Apparat aufgebaut, der dafür sorgen wird, dass es aus der Bevölkerung keinerlei Aufstände, Konflikte sozusagen mit dem Regime kommen wird. Eine Gefahr droht für Putin dann aus der Elite heraus und das hat was mit Ressourcen zu tun und da fließen im Moment noch genug Gelder, um die auch zu beruhigen.
Stefan Meister, Experte für Osteuropa und Russland bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne.
Das war Politik und Hintergrund. Am Mikrofon war Ina Kraus.